auch Videotelefonie, wir FaceTimen sozusagen, dann dauert es nicht lange und schon schwelgen wir irgendwann in Erinnerungen. Und weißt du noch damals, und er ist auch derjenige, der mir manchmal so ein Bild schickt, heute vor 10 Jahren waren wir gemeinsam auf Johannsruh und hatten eine super tolle Gemeinschaft. Und wir erinnern uns gern. Nicht nur an das Schöne, was wir erlebt haben, auch weil die Erinnerung, zumindest bei mir ist das so, immer auch diesen Anklang hat, das hat mir Gott geschenkt. Auch wenn es um unsere Erinnerungen geht, ist er derjenige, der das gewirkt hat, dass wir Schönes erleben und dass wir uns jetzt an das erinnern können. Meine Lieben, es ist unheimlich wichtig, dass wir als Christen nicht der Vergesslichkeit verfallen. Und das ist eine ganz, ganz große Gefahr, dass wir uns erinnern. Das Wort Erinnerung, es kommt ja von dem griechischen Wort Anamnesis. Platon hat den Begriff geprägt mit seiner umstrittenen Erkenntnistheorie und Seelenlehre, aber das Wort kommt in der Tat auch im Neuen Testament vor, 4-mal und immer in Verbindung mit dem Opfer, das Christus dargebracht hat und an das wir uns eigentlich regelmäßig erinnern sollen, wenn wir das Mahl des Herrn feiern. Soll also in dieser Botschaft heute um dieses Thema gehen, Erinnerung oder der Ruf zur Erinnerung. So habe ich diese Predigt überschrieben. Warum ist das wichtig? Nun, das Erinnern an vergangene Zeiten ist ein Thema, das sich eigentlich durch die ganze Bibel zieht. Vom ersten Buch Mose bis zur Offenbarung finden wir immer wieder diese Aufforderung, vergesst nicht. Vergesst nicht, wer Gott ist. Erinnert euch, was er getan hat. Immer wieder dieser Ruf zur Erinnerung. Warum ist das wichtig? Nun, weil die Erinnerung uns hilft, in die richtige Richtung zu gehen. Ich glaube wirklich, eine ganz große Gefahr auf dem Weg der Nachfolge ist schlicht und einfach unsere Vergesslichkeit. Wer kennt das nicht? Man hört eine Predigt. Der Geist Gottes, er wendet sein gutes Wort auf unser Herz an. Wir sind innerlich vielleicht berührt. Kurze Zeit später ist das Ganze schon wieder verblasst. Und wie viele Bücher haben wir nicht schon gelesen? Wie viele Predigten nicht schon gehört? Wie viele gute Hauskreisstunden nicht schon erlebt? Und wie viel haben wir doch von all dem vergessen, was wir da gehört und gelesen haben oder auch besprochen haben? Und manchmal ist es auch so, dass wir uns gar nicht so richtig erinnern wollen, weil wir die Wahrheit gerne auch verdrängen, weil wir Dinge nachstreben wollen, die vielleicht stärker sind als unser Verlangen nach Gott. Und im Grunde ist genau das Wesen des Götzendienstes. Man sucht etwas anderes als Gott, um irgendwie die eigenen Wünsche zu befriedigen. Jeder unserer falschen oder auch sündigen Entscheidungen treffen wir, weil wir in dem Augenblick Gott vergessen oder verdrängen. Vergessen heißt natürlich in diesem Zusammenhang etwas anderes als einfach nicht mehr zu wissen, wo man den Autoschlüssel hingelegt hat. Es ist oft eine bewusste Entscheidung, die Weigerung auch sich zu erinnern. Wir alle kennen doch die Geschichte von dem goldenen Kalb. Seine Geschichte, die mich eigentlich jedes Mal, wenn ich sie lese, demütig macht. Was hatten die Israeliten nicht schon alles mit Gott erlebt? Zuerst kamen die Plagen auf die Ägypter, dann das Passa-Ereignis, dann die Flucht von den Armeen des Pharaos, dann die Befreiung im letzten Augenblick durch das Rote Meer. Dann folgt die Manna-Vollpension in der Wüste. Sie tranken Wasser aus dem Felsen. Sie sahen die Feuerwolke über dem Sinai, zitterten ihren Sandalen vor der Gegenwart Gottes. Sie hatten viel erlebt. Aber wir erinnern uns an die Geschichte. Da verschwindet Mose ein paar Tage auf dem Berg. Und was machen sie? Das ist absolut verrückt. Während Mose auf dem Berg ist, werfen sie alles über den Haufen und veranstalten eine wilde Fruchtbarkeitsparty zu Ehren eines Götzen, den sie sich selber anfertigen aus ihrem Schmuck. Und ich lese das und meine erste Reaktion ist, ja, wie konnten die bloß so verblendet sein, so dumm sein? Wie konnten sie alles vergessen, was sie direkt aus der Hand Gottes bekommen hatten, diese grandiose Erlösung? Das hatten die ja erlebt. Aber wenn ich dann ehrlich bin und über mich selbst reflektiere, muss ich zugeben, Mann, eigentlich bin ich nicht viel besser. Wie oft schon habe ich vergessen und versagt? Wie oft treffe ich Entscheidungen aus meinem alten Wesen heraus und erinnere mich nicht, was wirklich meine tiefste Sehnsucht ist, wer ich in Christus wirklich bin? Geistliche Amnesie oder Gedächtnisschwund ist eine große Gefahr für uns und deshalb finden wir immer wieder in der Schrift diese Aufforderung: Hütet euch davor zu vergessen, erinnert euch. Anamnesis. Ich möchte in dem Zusammenhang unsere Aufmerksamkeit gerade auf Mose richten, diesen Mann Gottes. Wir haben ja letzten Sonntag auch wieder von Volker gehört. Gerade über den Auszug. Das ist ein bisschen anschließend auch an die letzte Predigt. Kurz bevor Mose die Führung Israels an seinen Nachfolger Josua abgibt, da predigt er noch eine letzte Predigt. Eine ganze Generation hatte er das Volk geführt und nun stehen sie an der Schwelle des von Gott verheißenen Landes. Es ist eigentlich eine ergreifende Szene. Mose darf aus der Entfernung das Land sehen, aber er wird nicht mit dem Volk hineingehen. Gott hat für ihn eine andere Reise vorgesehen und der Berg, den er besteigen soll, hält einige Geheimnisse für ihn bereit. Aber bevor Mose auf den Berg steigt und dann nicht mehr gesehen wird, predigt er seine letzte Predigt, eine ganz lange Predigt. Sie enthält ungefähr 25.000 Wörter und es würde viel Stunden jetzt dauern, wenn ich eine Predigt halten würde mit 25.000 Wörtern. Ich habe mich gefragt, wenn ich das wirklich tun würde, meine letzte Predigt halten, was würde ich predigen? Was wollte Mose, dass das Volk nie vergisst und sich immer wieder daran erinnert? Er sagt am Anfang seiner Predigt, die wir im 5. Buch Mose finden. Am Anfang seiner Predigt, in Kapitel 4, Vers 9, da sagt er zu dem Volk: Hüte dich nur und bewahre deine Seele gut, dass du nicht vergisst, was deine Augen gesehen haben, und dass es nicht aus deinem Herzen kommt, dein ganzes Leben lang. Und er fordert dann das Volk auf, das, was sie gesehen und erlebt haben, nicht nur für sich zu behalten, sondern in weiteren Generationen, den Kindern und Kindeskindern einzuprägen, weiterzusagen. Und woran sollen sie sich erinnern? Woran sollen wir uns auch immer wieder erinnern? Das lesen wir in zusammengefasster Form in 5. Mose 7, die Verse 6 bis 11. Da sagt Mose: Denn Du bist dem Herrn, deinem Gott, ein heiliges Volk. Dich hat der Herr, dein Gott, erwählt, dass du ihm als Eigentumsvolk gehörst aus allen Völkern, die auf dem Erdboden sind. Nicht, weil ihr mehr wert als alle Völker, hat der Herr sich euch zugeneigt und euch erwählt, ihr seid ja das Geringste unter allen Völkern, sondern wegen der Liebe des Herrn zu euch. Und weil er den Eid hielt, den er euren Vätern geschworen, hat der Herr euch mit starker Hand herausgeführt und dich erlöst aus dem Sklavenhaus, aus der Hand des Pharao, des Königs von Ägypten. So erkenne denn, dass der Herr dein Gott der Gott ist, der treue Gott, der den Bund und die Güter bis auf 1000 Generationen denen bewahrt, die ihn lieben und seine Gebote halten, und der denen, die ihn hassen, ins Angesicht vergilt, um sie umkommen zu lassen. Nicht zögert er gegenüber dem, der ihn hasst, ins Angesicht vergilt er ihm. So sollst du das Gebot und die Ordnungen und die Rechtsbestimmungen halten, die zu tun ich dir heute befehle. 4, nennen wir es mal Leitmotive, woran wir uns erinnern sollen, was wir auf keinen Fall vergessen sollen, wenn wir in unserem Leben als Kinder Gottes Entscheidungen treffen, als Nachfolger unterwegs sind, gehen aus diesem Text hervor. Zunächst einmal heißt es hier, erinnert euch, ihr seid heilig. Das Wort heilig im biblischen Sinne bedeutet abgesondert sein. Es bedeutet ursprünglich eigentlich schneiden oder trennen, abtrennen zu einem besonderen Zweck. Ihr seid ein abgesondertes, für Gott besonderes Volk, sagt Mose hier. Und in dem Kontext bedeutet heilig sein, sich abzuheben und nichts zu tun zu haben mit den heidnischen Kanaanitern. Denn der Herr, dein Gott, hat dich erwählt, dass du ihm ein Eigentumsvolk gehörst aus allen Völkern, die auf dem Erdboden sind. Die Israeliten sollten also sein wie die Räume im Buckingham Palast, die keiner der Touristen auf der Tour sieht, sondern die für die Königin reserviert sind. Nur sie darf sie betreten. Das sind die abgesonderten Räume. Israel war für Gott etwas Besonderes. Es war und ist das erwählte Volk. Aber warum hatte Gott das Volk auserwählt und abgesondert? Nun, das lesen wir in 3. Mose 11. Da sagt er zu seinem Volk, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Das heißt, das Volk Israel war dazu erwählt worden, der Welt die Heiligkeit Gottes zu zeigen, der Welt zu zeigen, wie Gott in seinem Wesen ist, dass er abgesondert, abgetrennt ist von allem Bösen. Weil das Volk eben eine Beziehung zu diesem Gott hatte, weil es diesen Gott kannte, wollte Gott durch sie der Welt zeigen, wie er ist. Das Volk Israel hat diese Bestimmung nie ganz ausgelebt. Wir wissen aus seiner Geschichte, wie es immer wieder sich der Welt anpasste. Wie sie irgendwann mal sagen, ja, wir wollen auch so einen coolen König haben, wie alle anderen heidnischen Könige da. Gib uns einen König, wie die haben. Und wir lesen im Alten Testament, wie es immer wieder dem Götzendienst verfiel und meinte, irgendwo anders als bei Jahwe Glück, Zufriedenheit, Erfolg, Sättigung zu finden. Nun, ich denke, wenn wir die Geschichte der Gemeinde ansehen, die ebenfalls aufgefordert ist, Gottes Heiligkeit in dieser Welt zu reflektieren, dann müssen wir auch viel Versagen und Anpassung erkennen. Und doch ist es so erstaunlich, dass die Bibel die Christen als Heilige bezeichnet, als solche, die abgesondert sind, die erwählt sind, die dazu berufen sind, anders zu leben und die auch anders leben können, weil Gottes Geist in ihnen ist. Und dann trifft uns ganz hart die Realität. So ist das manchmal bei mir. Und ich mich dann frage, wie ist das dann möglich? Wenn wir zum Beispiel an letzte Woche denken, wenn du vielleicht an letzte Woche denkst und dich dann manchmal fragst, ja, da gab es diese Situation, warum habe ich mich bloß so aufgeregt? Oder wenn du dich daran erinnerst, wie du vielleicht mal schnippisch zu deinem Ehepartner oder deiner Ehepartnerin warst, wie du vielleicht das eine oder andere gesagt hast, oder vielleicht hast du es gar nicht gesagt, aber du hast es gedacht. Wo ist da die Heiligkeit zu erkennen, frag ich mich, wenn ich so manchmal über mich selber reflektiere. Wir sind berufen, Heilige zu sein. Wir werden sogar Heilige genannt und wir verhalten uns so oft nicht als solche. Nun, dass wir Heilige genannt werden und es auch sind, hat nicht damit zu tun, dass wir nicht mehr sündigen, sondern damit, dass uns die Heiligkeit Jesu zugeschrieben wurde. Wenn wir unser Vertrauen für unsere Errettung einzig und allein auf Christus setzen, dann zahlt Gott auf unser Konto die ganze Gerechtigkeit und Heiligkeit Christi ein. Das ist so eine rechtsmäßige Transaktion, die Gott vornimmt, während wir noch Sünder sind. Luther nannte diese uns geschenkte Gerechtigkeit eine fremde Gerechtigkeit und er wollte damit sagen, diese Gerechtigkeit, die kommt nicht aus uns. Sie ist uns eigentlich, unseren natürlichen alten Menschen, total fremd. Und es ist allein die Gerechtigkeit, die von Gott kommt und seine Heiligkeit, mit der wir bekleidet werden. Und diese absolute Gerechtigkeit und Heiligkeit, die wird uns geschenkt, wenn wir zum Glauben kommen. Und deshalb ist ein Gläubiger viel mehr als nur ein begnadigter Sünder. Wir sind Heilige. Wir sind bekleidet mit dem feinsten Gewand des Himmels, mit Gottes Gerechtigkeit und Heiligkeit. Und weil das ein übernatürliches Geschenk ist, weil das Realität ist, müssen wir uns immer wieder erinnern, wer wir wirklich in Christus sind. Wir gehören zu dem heiligen Volk Gottes, zur erwählten Gemeinde. Wir sind abgesondert und Gott will seine Heiligkeit und seine Andersartigkeit durch dich und mich in dieser Welt zum Ausdruck bringen. Und deshalb beeinträchtigen unsere falschen, sündigen Entscheidungen nicht nur uns als Person, sondern immer auch die ganze Gemeinde und vor allem den Ruf Gottes. So war das mit Israel, so ist es auch im Grunde mit dem Volk des neuen Bundes. Erinnert euch, ihr seid ein heiliges, ein erwähltes Volk. Erinnert euch daran, wenn ihr nächste Woche draußen seid, im Straßenverkehr, am Arbeitsplatz mit dem schwierigen Kollegen oder dem total skurrilen Chef. Erinnert dich daran, wer du bist beim Einkaufen, im Bus, in der Familie, bei der Kindererziehung, beim Sporttreiben und natürlich auch in der Gemeinde. Erinnere dich daran, wenn du mit deiner Partnerin oder deinem Partner unterwegs bist, wenn du mit ihm sprichst oder mit deinen Kunden oder deinen Klienten. Du bist heilig. Und das ist etwas, woran wir uns täglich erinnern sollten. Manchmal sage ich meinen Kindern, wenn sie länger fortgehen, vergesst nicht, wessen Kinder ihr seid. Und damit meine ich wirklich nicht, ja, vergesst nicht, ihr seid die Kinder des Pastors, sondern wer euer Vater im Himmel ist, zu wem ihr wirklich gehört. Zweitens sagt hier Mose, Markus, können wir ein bisschen eine Klimaanlage anmachen? Das ist extrem stickig. Danke. Zweitens sagt hier Mose, also ein bisschen heute ein bisschen anders. Zuerst kommt die Predigt, dann wollen wir noch eine Zeit des Lobpreises haben und unseren Herrn feiern und dann auch noch das Abendmahl. Deshalb heute ein bisschen der Ablauf verschoben, zuerst die Predigt. Aber das ist bewusst so gewählt, weil es uns im Grunde auf diese Zielgerade hin auch zum Mahl des Herrn führen soll. Zweitens sagt hier Mose, erinnert euch, ihr seid geliebt. Nicht, weil ihr mehr wert als alle Völker hat der Herr sich euch zugeneigt und euch erwählt. Ihr seid ja das Geringste unter allen Völkern, sondern wegen der Liebe des Herrn zu euch. Gott hat Israel nicht deshalb erwählt, weil da etwas Besonderes an ihnen gewesen wäre, sondern ganz einfach, weil er sie lieb hatte. Durch den Propheten Hosea erklärt Gott, das ist so eine, die Stelle geht richtig unter die Haut, er sagt, als ich Israel fand, war es, als würde ich Trauben in der Wüste finden. Ist das nicht eine schöne Liebeserklärung an sein Volk? Trauben in der Wüste. Auch unsere Erwählung und Berufung, wenn wir ganz tief graben, dann kommen wir letztlich immer nur auf diese bedingungslose Liebe Gottes. Dass Gott uns erwählt hat und uns zugeneigt ist, gründet sich letztlich auf seine Liebe und seine Gnade zu uns. Wir können nie sagen, Gott hat mich erwählt, weil ich das eine und das andere dann und dann richtig gemacht habe. Weil ich ein moralischer Mensch bin und auf jeden Fall moralischer als mein Nachbar oder was weiß ich wer. Nee. Die Liebe Gottes, die zur erwählenden Liebe Gottes wird, ist nicht eine Liebe, die reagiert auf das, was ich bin, oder auf die guten Werke oder Leistungen, die ich getan habe. Die Liebe Gottes ist eine schenkende, eine gebende Liebe, eine Liebe auf Vorschuss, die sich nicht begründet in den Qualitäten des Gegenübers. Und so ist das Erwählen ein Akt der Liebe Gottes, ein Erwählen aus Liebe heraus. Gott tut das nicht, weil ich ihn geliebt habe. Er tut es aus seiner Liebe, aus seiner Gnade heraus. Wenn Gott mich nicht geliebt hätte, wenn er in seiner Gnade mich nicht zuvor ersehen und erwählt hätte, dann hätte ich ihn niemals als den Herrn meines Lebens erwählen können. Unser Vater im Himmel will, dass wir uns immer wieder daran erinnern, dass wir Geliebte Gottes sind. Und ich persönlich glaube, dass genau diese Wahrheit, dass Gottes Liebe mir gegenüber sich eben nicht ändert, diese Wahrheit, die kann mich auch einfach von der Sünde abhalten. Wenn die Sünde, wenn da irgendeine Versuchung ist und ich auf irgendwelche Abwege irgendwie mein altes Wesen mich drängt, dahin zu gehen, die Versuchung da ist und ich mich erinnere, Mann, wie sehr hat doch Gott mich geliebt. Er hat sein Liebstes für mich hingegeben. Will ich das wirklich tun? Und er hat mich erwählt und mir zugesagt, er wird mich nicht verwerfen. Selbst wenn ich sündige, verwirft er mich nicht. Will ich dann wirklich diesen Weg gehen und diese Entscheidung treffen, die sein Herz betrübt und ihn traurig macht? Nein, eigentlich will ich das nicht. Und das ist eine Wahrheit, wenn wir uns dessen bewusst sind, wie sehr er uns liebt, dass wir bei ihm sicher sind, dann ist das kein Freibrief, dann zu tun, was mir gerade durch den Kopf kommt oder was mein altes Wesen gerade will, sondern es ist eine Quelle der Kraft, Nein zu sagen, in der Versuchung, Nein zu sagen zur Sünde. Erinnert euch daran, ihr seid Geliebte Gottes. Erinnert euch daran, wenn morgen ihr in irgendwelchen Bereichen versucht werdet, wenn vielleicht auch die Angst uns versucht und wir verunsichert sind. Was wird noch mit Corona? Wie weit und wie lange wird das noch gehen mit dieser Pandemie? Kommt jetzt schon die vierte Welle, wird ja angekündigt immer wieder. Da können wir manchmal schon Angst kriegen in diesem großen Wandel, in dieser Zeit, in der wir gerade leben, mit diesen großen Umwälzungen. Und dann ist auch noch die Bundestagswahl. Was wird da passieren? In welche Richtung wird sich unser Land entwickeln? wenn Sorgen aufkommen wegen der ungewissen Zukunft, erinnere dich, du bist geliebt, Gott hält dich fest. Oder wenn die Gesundheit nachlässt und dann auch immer verbunden mit einem Unwohlsein, mit einer Krise der Zweifel anfängt an zu nagen, dann wollen wir uns erinnern, liebe Geschwister, er liebt uns. Wir sind seine Kinder. Wir gehören auch zu seinem geliebten Volk und das ist das Wichtigste. An was soll das Volk sich noch erinnern, wenn Mose nicht mehr da ist? An was sollen wir uns erinnern? Erinnert euch, Gott immer mehr zu erkennen. Vers 9, so erkennt denn, dass der Herr dein Gott ist, sagt Mose und führt einige theologischen Wahrheiten hier über Gott hinzu. Das klingt wie so die Quintessenz der Theologie. Gott erkennen. Erkenne, dass Gott treu ist, dass er gerecht ist, dass er seinen Bund, den er mit dir geschlossen hat, bewahren wird. Aber nach der Bibel ist Gottes Erkenntnis auch eine Frage der Gnade. Gott kann man nur durch Gott erkennen. Das heißt, nicht wir tragen Gott die Freundschaft an, sondern er trägt sie uns an, indem er uns seine Erkenntnis gestattet und seine Liebe offenbart und uns zu sich zieht. Der Apostel Paulus drückt das so aus im Galaterbrief. Jetzt aber habt ihr Gott erkannt, vielmehr ihr seid von Gott erkannt worden. Und eines macht die Bibel auch ganz klar. Gott erkennen, das ist nicht nur eine Sache des Verstandes. Gott erkennen ist eine Sache der intimen Nähe, der Beziehung, wo Gott durch seinen Geist sich uns immer mehr erschließt. Und auch hier wiederum gilt dieses Prinzip, nur durch Gott erkennt man Gott. Echte Gotteserkenntnis kommt zustande oder dadurch zustande, dass Gott dieses tut, vielleicht auch über das anfängliche Erkennen des lieben, gnädigen Vaters hinaus, dass wir ihn immer mehr, immer besser kennenlernen und auch in eine immer mehr vertrautere Beziehung mit ihm kommen. Ich habe das hier schon oft gesagt, meine Lieben, man kann eine ganze Menge über Gott wissen, ohne ihn wirklich zu kennen. Interesse zu haben an Theologie und das Wissen über Gott und auch die Fähigkeiten, Fragen der biblischen Lehre klar darzulegen, das alles ist nicht gleichbedeutend automatisch mit Erkenntnis Gottes. Denn Erkennen, biblisch verstanden, ist nämlich viel mehr als nur irgendetwas mit dem Intellekt zu verstehen. Erkennen ist in Kontakt kommen. Erkennen ist erfahren, ist Beziehung. Erkennen in der Bibel ist ein ganz intimes Wort für den Umgang von zwei Menschen miteinander. Erkennen im Hebräischen Yada bedeutet intime Nähe. Der eine erkannte den anderen in der Ehe. Adam erkannte Eva. Es heißt nichts anderes als, sie hatten Sex miteinander. Sie gaben sich einander hin. Erkennen ist erfahren, ist innige Beziehung. Ich vertraue mich jemandem an. Ich öffne mich, ich verschenke mich, ich gebe mich hin. Ich lasse mich auf den anderen ein. Das ist gemeint. Und damit will der Heilige Geist, und dahin will der Heilige Geist Menschen führen, dass sie in eine immer innigere, engere Beziehung zu Gott kommen. Er will, dass wir über die Einzigartigkeit und Schönheit Gottes staunen. Er möchte, dass wir seine Stimme in unserem Herzen hören. erinnere dich auch in nächster Woche dran, dass du dazu berufen bist, Gott zu erkennen, dich an ihm zu erfreuen, wie so ein Liebespaar sich aufeinander freut. Mose erwähnt noch ein viertes hier, woran wir uns erinnern sollen. Erinnert euch, dem Wort Gottes zu gehorchen. Genauer gesagt, Gott befiehlt uns sogar, nach seinem Wort zu leben. Vers 11, so sollst du das Gebot und die Ordnungen und die Rechtsbestimmungen halten, die zu tun ich dir heute befehle. Auch das ist wichtig. Nie zu vergessen, immer im Gedächtnis zu behalten. Die Bibel ist Gottes vollkommenes Handbuch. Und Gott erwartet von uns, dass wir unser Leben nach diesem Handbuch ausrichten. Im Grunde ist sie ein ganz langer Liebesbrief, wie Kierkegaard eigentlich die 66 Bücher nannte. 66 Liebesbriefe Gottes an uns. Und da sind ganz, ganz kluge, weise Dinge. Wenn wir uns danach halten, wenn wir danach leben, dann geht es uns wirklich gut. Menschliches Denken ist oft fehlerhaft. Aber Gottes Wort ist fehlerlos und es enthält alles, um auch unsere manchmal so sehr ausgetrockneten, hungrigen Seelen zu erquicken und uns vor viel Unheil zu bewahren. Wenn zum Beispiel Gottes Wort uns sagt, dass Unzucht, Porneia auf Griechisch, wir hören es ja schon heraus, ein freizügiges sexuelles Leben, dass das nicht gut ist, nicht Gott gewollt ist, dann ist das einfach ein gutes Gebot. Es ist eine Leitplanke, das sind Leitlinien, die uns vor viel Schuld und Schmerz schützen sollen in unserem Leben. Und es ist ja im Grunde auch nachprüfbar, wenn jemand diese Leitlinien als nach von mir aus, was weiß ich, altmodisch, blöd, nicht mehr zeitgemäß abtut und sich von seinen Trieben einfach nur treiben lässt. Was sind dann die Konsequenzen? Eine gescheiterte Ehe, eine zerstörte Familie, Suchtverhalten, Verletzungen, Vertrauensbrüche, Schuldprobleme, vielleicht sogar Krankheit. Wenn wir uns aber an Gottes Leitlinien halten, dann werden sie uns unseren Charakter und auch unser Verhalten prägen und wir werden durch das so oft verwirrende Labyrinth des Lebens geführt und wir können dann auch Gottes Führung durch sein Wort erfahren. Also beherzigen wir das Wort Gottes. Lesen wir es mit offenen Augen, aber natürlich auch mit einem offenen Herzen. Und lassen wir den Geist Gottes es immer wieder anwenden auf unser Leben. Dann wird Frucht wachsen. Wir haben also bis jetzt so diesen Ruf zur Erinnerung gehört. Wir haben ihn neu gehört. Er galt damals dem Volk Israel. Er gilt auch uns heute. Es ist wichtig, sich zu erinnern. Und möge Gott uns durch seinen Geist helfen, dass wir besonders in den Augenblicken der Versuchung, wenn wir denken, naja, das Leben funktioniert so wie, es funktioniert nicht so, wie ich mir das gerne vorstelle, wenn wir vielleicht in der einen oder anderen Situation versucht sind, das letzte Wort behalten zu wollen oder wir wollen, dass andere sich so verhalten, wie wir das gerade uns wünschen, uns das vorstellen. Oder wenn du denkst, ja, Gott behandelt mich gerade nicht so, wie ich es eigentlich verdiene. Ich brauche jetzt irgendjemand oder irgendetwas, der mir hilft, mich besser zu fühlen. Wenn wir versucht sind, etwas anderes als Gott zu suchen, um die eigenen Wünsche zu befriedigen, wenn wir versucht sind, sündige Entscheidungen zu treffen, dann hoffe ich, dass wir uns dann erinnern, wer wir wirklich sind. Ein heiliges Volk, erlöste Kinder Gottes, dazu berufen, einen Unterschied zu machen in dieser Welt, dass wir uns daran erinnern, wir sind Geliebte Gottes. Und wir wollen das Herz unseres Geliebten, das Herz unseres Bräutigams nicht betrüben durch andere flüchtige Liebesaffären, die nicht wirklich glücklich machen. Außerdem sind wir dazu berufen, Gott mehr zu erkennen und in der Beziehung zu ihm zu wachsen. Jede sündige Entscheidung wird die Innigkeit unserer Beziehung zu ihm stören. Und wir wollen uns auch daran erinnern, dem Wort Gottes zu gehorchen und danach zu leben. Möge Gott uns helfen, die Erinnerung an ihn wach zu halten. Auch in dieser nächsten Woche. Und ich schließe mit einem Gebet in Gedichtform von George MacDonald. Da heißt es: Herr, sorge du dafür, trag der Erinnerung Last. Nur wenn ich an dich denke, kann ich zu dir schreien, stoß mahnend mich mit der Rute deiner Liebe an. Wenn meine Seele sich nicht mehr erwecken lässt und nur noch kalte Asche übrig ist von meinem Leben, wenn ich mich kaum erinnere, dass mein Herz einmal lebendig, liebend, voller Sehnsucht war, oh, dann sei du der Erste, sei der Einzige, sei du der Ruf, auf den die Liebe Antwort gibt, und wecke Hoffnung, Furcht in mir, Verlangen grenzenlos. Amen.